Das Bekenntnis. Dieser Bund der Gnade wird in der Schrift häufig mit dem Namen eines Testaments bezeichnet, im Hinblick auf den Tod Jesu Christi, des Testators, und auf das ewige Erbe mit allem, was dazu gehört, das darin vermacht wird. Westminster Bekenntnis, Kapitel 7, Abschnitt 4. Einleitung. Eine Familie versammelt sich in der Kanzlei des Notars an einem grauen Novembernachmittag. Der Vater ist gestorben, und das Testament soll verlesen werden. Jahre lag das Dokument im Tresor, seine Bestimmungen verborgen, seine Verheißungen versiegelt. Denn ein letzter Wille hat eine eigentümliche und unerbittliche Eigenschaft, er spricht, aber er handelt nicht, bevor der, der ihn unterzeichnet hat, seinen letzten Atemzug getan hat. Solange der Erblasser lebte, übertrug die Tinte auf dem Papier nichts. Die Erben mochten wissen, dass das Testament existierte. Sie mochten auf seine Verheißungen hoffen und eine Abschrift in Händen halten. Aber sie konnten keinen Rappen des Erbes antasten. Der Tod des Erblassers war der Schlüssel, der sich im Schloss drehte, das Ereignis, das Worte auf Papier in Eigentum in der Hand verwandelte. Ohne Tod war das Testament ein toter Buchstabe. Mit dem Tod wurde es unwiderrufliches Recht. Die Westminster-Väter laden uns im vierten Abschnitt ihres Kapitels über Gottes Bund mit dem Menschen dazu ein, das Evangelium durch genau diese Brille zu sehen. Der Bund der Gnade, dessen Wesen sie in Abschnitt 3 mit so gedrängter Leuchtkraft entfalteten, das freie Angebot des Lebens und des Heils durch Jesus Christus, die Forderung des Glaubens, die Verheißung des Geistes, der die Unwilligen willig und die Unfähigen fähig macht, dieser selbe Bund. So beobachten sie nun, wird in der Schrift mit einem anderen Namen genannt. Er heißt Testament. Und dieser Name ist nicht beiläufig gewählt. Der Heilige Geist will uns durch ihn etwas über den Tod Jesu Christi lehren, das die bloße Sprache des Bundes, so reich sie ist, nicht vollständig einfängt. Der Tod Christi war keine tragische Unterbrechung seines Wirkens, kein unglücklicher Rückschlag, den die Auferstehung später rückgängig machte. Er war das Scharnier, an dem die ganze Ökonomie der Gnade hängt. Ohne ihn bleibt der Bund ein versiegeltes Dokument, eine unerfüllte Verheißung, eine Hoffnung ohne Substanz. Mit ihm ist das ewige Erbe unwiderruflich, unverrückbar und für ewig unser. Wir haben in den ersten drei Abschnitten dieses Kapitels die Architektur der göttlichen Bundeswege mit den Menschen verfolgt, die unendliche Entfernung, die nur freiwillige Herablassung überbrücken kann, den Bund der Werke, mit Adam geschlossen und gebrochen, den Bund der Gnade, den Gott den Sündern frei anbietet. Jeder Schritt hat einen Balken zum Bauwerk hinzugefügt. Nun fügen die Väter den Schlussstein hinzu, und es ist ein Wort, das niemand erwartet, Testament. Kein Vertrag zwischen Gleichen. Kein Vertrag, der auf Augenhöhe ausgehandelt wurde. Ein letzter Wille, aufgesetzt vom Vater, vollstreckt vom Sohn, den Erben zugewendet durch den Geist, bei dem die einzige Bedingung des Erbes, der Tod des Erblassers, vollständig und endgültig erfüllt ist. Die biblischen Grundlagen. Der Anspruch des Bekenntnisses, dass der Bund der Gnade in der Schrift häufig mit dem Namen eines Testaments bezeichnet wird, ruht auf einem einzigen griechischen Wort, das die gesamte Architektur unserer Erlösung in sich trägt. Dieses Wort heißt Diatheke, und seine Doppelbedeutung öffnet eine Tür ins Herz des Evangeliums. Der Verfasser des Hebräerbriefs liefert die messgebliche Entfaltung, und keine Stelle der Schrift belohnt aufmerksameres Hören zu diesem Thema als die, mit der wir beginnen müssen. Er schreibt, und darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst mit dem Tode in Kraft, es hat noch keine Geltung, solange der lebt, der es gemacht hat. Die Logik ist unerbittlich, und sie schreitet auf der Grundlage einer einzigen sprachlichen Beobachtung voran. Das griechische Diatheke kann Bund bedeuten, eine zweiseitige Abmachung zwischen Parteien. Es kann aber auch Testament bedeuten, eine einseitige Verfügung über Güter, die mit dem Tod in Kraft tritt. Das Hebräische kennt für diesen zweiten Sinn keine Entsprechung, das Hebräische Berit meint immer Bund. Aber die Übersetzer der Septuaginta wählten Diatheke, um Berit wiederzugeben, und der Heilige Geist nutzte, als er das Neue Testament eingab, die semantische Weite dieses griechischen Wortes, um eine Wahrheit zu offenbaren, die das Hebräische allein nicht ausdrücken konnte. Der Bund der Gnade ist eine Diatheke in beiderlei Sinn, ein souverän gestifteter Bund, in dem Gott sich selbst verpflichtet, sein Volk zu segnen, und ein Testament, in dem die Segnungen durch den Tod vermacht werden. Der Hebräerbrief treibt den Gedanken mit einem Vergleich aus der alltäglichen menschlichen Erfahrung auf die Spitze. Ein Testament hat keine Rechtskraft, solange der Erblasser lebt. Das Griechische ist anschaulich, epaimeisuai, da es noch nicht in Kraft ist. Ein Testament, das in einer Schublade liegt, überträgt nichts. Die Erben mögen es lesen, seine Verheißungen in Ehren halten, ihre Hoffnung darauf bauen, aber bis der Erblasser stirbt, bleibt das Erbe eine künftige Aussicht, kein gegenwärtiger Besitz. Der Tod ist die unverzichtbare Bedingung. Und darum, so folgert der Verfasser, musste Christus sterben. Er ist nicht nur der Mittler eines Bundes, er ist der Erblasser, dessen Tod das Testament in Kraft setzt. Die Erlösung von den Übertretungen, die Vergebung der Sünden, die unter dem ersten Bund begangen wurden, konnte nicht durch einen lebenden Christus vollbracht werden, sondern nur durch einen sterbenden. Bis Golgatha war das Erbe des ewigen Lebens verheißen, aber noch nicht bezahlt, hingehalten, aber noch nicht rechtlich übertragen. Das Kreuz war der Augenblick, in dem der Erblasser starb und das Testament von der Verheißung zur Vollmacht überging. Doch der Hebräerbrief belässt es nicht dabei. Wenige Verse zuvor hat derselbe Verfasser den besseren Charakter dieses Testaments durch den Vergleich mit dem Alten festgestellt, nun aber hat er ein umso erhabeneres Amt erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Das griechische Hinterbund ist wiederum Diatheke, und der Zusammenhang macht deutlich, dass der Verfasser sich frei zwischen der bundesgemessen und der testamentarischen Bedeutung bewegt und aus jeder entnimmt, was die andere nicht geben kann. Die neue Diatheke ist besser, das griechische Kreitonos ist ein Komparativ, der sich wie ein goldener Faden durch den Hebräerbrief zieht, weil ihre Verheißungen bedingungslos sind, ihr Mittler göttlich ist und ihre Grundlage nicht das Blut von Stieren und Böcken, sondern das Blut des Erblassers selbst. Unser Herr Jesus Christus wählte seine Worte in der Nacht, in der er verraten ward, mit der Genauigkeit dessen, der wusste, was der nächste Tag bringen würde. Matthäus berichtet, und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Griechische hat hier tatsächlich die Diatheke und die Übersetzung Bund. Verschluckt eine Tiefendimension, die der Luthertext von 1545 noch bewahrte, als er schrieb, das ist mein Blut des Neuen Testaments. Das Neue Testament, die eschatologische Ordnung, die Jeremia verhieß, nun eingeweiht nicht mit dem Blut von Kälbern, sondern mit dem Blut des menschgewordenen Herrn. Vergossen für viele, die Präposition peri mit dem Genitiv zeigt Stellvertretung an. Sein Blut wird für die vielen ausgegossen, an ihrer Stelle, zu ihrem Heil. Zur Vergebung der Sünden, das griechische Aphesis meint Freilassung, Erlass, die Streichung einer Schuld. Und das ganze Gefüge der Segnungen ist an seinen Tod gebunden. Er sagte nicht, das ist meine Lehre, die zur Unterweisung der vielen gegeben wird. Er sagte, das ist mein Blut. Das Testament tritt mit dem Tod in Kraft, und der Tod ist Stunden entfernt. Der Apostel Paulus fügt der testamentarischen Logik eine weitere Dimension hinzu, indem er sie mit der Unabänderlichkeit des Erbes verbindet. Im Galaterbrief schreibt er, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Man hebt doch ein Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, und setzt auch nichts hinzu. Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem, und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, nicht aufgehoben, so dass die Verheißung zunichte würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben, Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Paulus verwendet für Testament wieder die Diatheke, und die juristische Logik, die er anwendet, ist genau die eines letzten Willens. Ein menschliches Testament, einmal rechtskräftig bestätigt, das griechische Kekirmen meint gerichtlich bestätigt, unanfechtbar gemacht, kann durch ein späteres Dokument nicht aufgehoben oder abgeändert werden. Niemand fügt dem Testament eines Toten einen Nachtrag hinzu. Das Erbe, das Gott dem Abraham verhieß, war ein testamentarisches Erbe, gegründet nicht auf Gesetzeserfüllung, sondern auf Verheißung, und das Gesetz, das später am Sinai kam, konnte es weder aufheben noch abändern. Das Erbe kommt aus Verheißung, nicht aus Leistung, und die Verheißung wurde bestätigt, rechtskräftig gemacht, besiegelt, unumstößlich, in Christus. Wenn Paulus sagt, das Testament sei von Gott zuvor bestätigt worden, so blickt er voraus auf den Tod, der das Testament wirksam machen würde. Die Verheißung an Abraham war ein Schuldschein, ausgestellt auf die Bank von Golgatha. Der Schein war fällig beim Tod des Erblassers. Schließlich gewährt uns der Apostel Petrus einen Blick auf das Erbe selbst, und die Sprache schimmert von der Freude geprüfter und triumphierender Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Petrus verwendet drei Eigenschaftswörter, um das Erbe zu beschreiben, jedes einzelne eine Verneinung all dessen, was wir von irdischen Vermächtnissen kennen. Es ist unvergänglich, das griechische Aphtaten, unzerstörbar, dem Verfall entzogen. Irdische Erbschaften rosten, verrotten und verlieren an Wert. Jedes menschliche Testament überträgt Güter, die die Zeit verzehren und von denen der Tod ihre Besitzer endgültig trennen wird. Nicht dieses Erbe. Es ist unbefleckt, das griechische Amianton, makellos, frei von jeder sittlichen oder kultischen Verunreinigung. Irdische Erbschaften kommen so oft mit versteckten Schulden, bestrittenen Titeln und schuldhafter Herkunft. Nicht dieses Erbe. Es ist unverwelklich, das griechische Amaranthon, dem Bild einer Blume entlehnt, die niemals welkt. Die Schönheit jedes irdischen Besitzes verblasst, die Freude jeder irdischen Gabe stumpft mit Gewöhnung und Zeit ab. Aber das Erbe, das der sterbende und auferstehende Erblasser vermacht, kennt keinen Verfall, keinen Makel, kein Verwelken. Und es ist aufbewahrt, das griechische Tetamen, ein Perfekt-Passiv-Partizip, das heißt, es ist hinterlegt worden und bleibt hinterlegt, unter Bewachung gehalten, gesichert gegen jede Bedrohung. Der Erblasser, der starb, um es zu vermachen, lebt nun, um es zu bewachen, und keine Macht im Himmel, auf Erden oder unter der Erde kann antasten, was er gesichert hat. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter in den 1640er Jahren in der Jerusalem-Chamber zusammentraten, um ein Bekenntnis für drei Königreiche zu verfassen, war das Verhältnis von Bund und Testament keine Frage abstrakter sprachlicher Neugier. Es berührte das innerste Herz des Evangeliums, und die Irrtümer, auf die die Väter antworteten, machten die Genauigkeit dieses Abschnitts seelsorgerlich dringend. Das erste und offenkundigste Ziel war Rom. Das Konzil von Trient hatte die Messe zu einem wahren und eigentlichen Opfer für Lebende und Tote erklärt, zu einer sühnenden Darbringung, in der Christus durch den Priester aufs Neue geopfert werde. Diese Lehre schlug die Axt an die Wurzel des testamentarischen Charakters der neuen Diatheke. Wenn die Messe Christus neu darstellt oder darbringt, dann war sein Tod auf Golgatha nicht der ein für allemal geschehene Tod des Erblassers, der das Testament in immerwährende Kraft setzt. Er wird stattdessen zu einem Tod, der wiederholt, neu inszeniert, durch menschliches Handeln neu zugeeignet werden muss. Der Verfasser des Hebräerbriefs hatte diesen Irrtum im Voraus abgerissen, auch nicht, dass er sich selbst oftmals opfere, jetzt aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, um die Sünde durch sein eigenes Opfer wegzunehmen. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, um die Sünden vieler wegzunehmen. Die Väter bestanden darauf, dass der Bund der Gnade ein Testament ist im Hinblick auf den Tod Christi, des Erblassers, und bewachten damit die Endgültigkeit des Kreuzes. Ein Testament tritt einmal in Kraft, beim Tod des Erblassers. Es kann nicht neu vollzogen werden. Das Blut des Neuen Testaments wurde einmal vergossen, und diese eine Vergießung genügt für alle Sünden aller Auserwählten für alle Zeit. Der zweite Irrtum war der Sozinianismus, der leugnete, dass der Tod Christi eine Genugtuung für die Sünde sei. Die Sozinianer lehrten, Christus sei als Märtyrer gestorben, als Vorbild des Gehorsams und der Liebe, als Bestätigung seiner Lehre, aber nicht als Opfer, das den göttlichen Zorn versöhnte oder eine rechtliche Strafe zahlte. Die testamentarische Sprache von Hebräer 9 beantwortet das umfassend. Wenn Christi Tod nur vorbildhaft wäre, warum besteht der Verfasser darauf, dass ein Testament den Tod des Erblassers erfordert? Warum die Notwendigkeit des Todes, das griechische Anat meint unausweichliche Notwendigkeit, nicht beliebige Vorliebe? Ein Märtyrertod setzt kein Testament in Kraft. Nur der Tod eines Erblassers tut das. Und das vermachte Erbe ist nicht sittliche Anregung, sondern Erlösung, Vergebung, ewiges Leben. Der sozinianische Christus konnte diese Dinge nicht vermachen, weil er sie nicht erkaufte. Der Christus des Bekenntnisses hat sie erkauft. Der dritte Irrtum war feiner gesponnen und erwuchs innerhalb protestantischer Kreise, die den bedingten Charakter des Bundes überbetonten. Manche Theologen, die dem Antinomismus entgegentraten, redeten vom Bund der Gnade in Begriffen, die ihn wie einen Vertrag klingen ließen: Gott verheißt das Heil unter der Bedingung des Glaubens, und wenn der Sünder die Bedingung erfüllt, ist Gott verpflichtet, seinen Teil zu leisten. Darin liegt eine Wahrheit, das Bekenntnis selbst sagt, Gott biete das Heil an, indem er Glauben an ihn fordert, damit sie gerettet werden. Aber die testamentarische Sprache bringt eine notwendige Korrektur. Ein Testament ist kein Vertrag zwischen Gleichen. Es ist eine einseitige Verfügung, durch die der Erblasser seine Güter aus freien Stücken Begünstigten zuwendet, die nichts getan haben, um sie zu verdienen, und nichts tun können, um die Bedingungen zu ändern. Die Erben eines Testaments verhandeln nicht. Sie erfüllen keine Bedingungen, die die Zuwendung in Kraft setzen. Sie empfangen, frei und bedingungslos, was der Erblasser ihnen zu geben beschlossen hat. Der Bund der Gnade, als Testament betrachtet, ist das freieste im ganzen Weltall. Die einzige Bedingung, der Tod des Erblassers, ist vom Erblasser selbst erfüllt worden. Die Väter wogen jedes Wort mit Sorgfalt. Häufig bezeichnet, die Sprache ist nicht gelegentlich, sondern durchgängig, ein wiederkehrendes Muster in der Darstellung des Evangeliums im Neuen Testament. Im Hinblick auf den Tod Jesu Christi, des Testators, der Tod ist kein nachträglicher Gedanke, kein tragischer Zufall, sondern der zentrale Bezugspunkt der ganzen Ordnung. Und das ewige Erbe mit allem, was dazugehört, das darin vermacht wird, der Umfang ist umfassend. Nicht einige Segnungen, nicht Teilhabe an einem Teil der Wohltaten, nicht vorläufige Gaben, die verloren gehen können, sondern ein ewiges Erbe mit allem, was dazugehört. Die Väter lehren uns, dass das Kreuz nicht nur das Werkzeug unserer Vergebung ist, sondern der rechtliche Mechanismus, durch den jeder geistliche Segen in den himmlischen Regionen von Christus auf sein Volk übertragen wird. Theologische Tiefe. Die reformierte Tradition hat den testamentarischen Charakter des Gnadenbundes mit einer Eindringlichkeit durchdrungen, die aus der Überzeugung geboren ist, dass der Heilige Geist hier, in einem einzigen griechischen Wort und seiner Doppelbedeutung, die gesamte Logik der Erlösung zusammengedrängt hat. Heinrich Bullinger, der Nachfolger Zwinglis am Zürcher Großmünster, hat in seiner bahnbrechenden Schrift von dem einigen und ewigen Testament oder Bund Gottes aus dem Jahr 1534 den Grund dafür gelegt, dass die reformierte Theologie der Eidgenossenschaft den Bund nie ohne das Testament denken konnte. Für Bullinger war der Name Testament nicht eine beliebige alternative Bezeichnung, die man auch weglassen könnte. Er war der Schlüssel zum Verständnis des Todes Christi. Ein Bund, so Bullinger, kann auf vielerlei Weise geschlossen und bestätigt werden. Ein Testament aber wird nur auf eine Weise gültig, durch den Tod dessen, der es gemacht hat. Indem die Schrift den Gnadenbund ein Testament nennt, rückt sie den Tod Christi aus dem Feld des bloßen Unglücks oder des bloßen Martyriums in das Zentrum der göttlichen Vorkehrung. Christus starb nicht nur trotz des Bundes, sondern für den Bund. Sein Tod war die unerlässliche Bedingung dafür, dass der Bund überhaupt in Kraft treten konnte. Was Gott dem Abraham 430 Jahre vor dem Gesetz verhieß, war ein Erbe, dessen Auszahlung auf den Tod des Erblassers wartete, wie Paulus im Galaterbrief unüberbietbar klar macht. Bullinger zog daraus eine seelsorgerliche Folgerung, die den bedrängten Gemeinden der Reformationszeit unermesslichen Trost spendete: Wenn der neue Bund ein Testament ist und wenn der Erblasser gestorben ist, dann ist das Erbe unwiderruflich. Kein Papst, kein Konzil, kein Kaiser, kein Teufel kann ein Testament umstoßen, das mit Blut besiegelt wurde. John Owen, Der Fürst der puritanischen Theologen hat in seinem gewaltigen Kommentar zum Hebräerbrief der Unterscheidung zwischen Diatheke als Bund und Diatheke als Testament anhaltende Aufmerksamkeit gewidmet. Owen erkennt, dass der Gnadenbund in dreierlei Hinsicht ein Testament ist. Erstens ist er die freie Verfügung über die Güter des Erblassers, Christus verfügt über seine Gerechtigkeit, seinen Geist, seinen Frieden, seine Herrlichkeit zugunsten derer, die auf nichts davon einen Anspruch haben. Zweitens wird er durch den Tod des Erblassers bestätigt, das Blut Christi ist das Siegel, das das Testament unwiderruflich macht. Drittens vermacht er ein Erbe, das der Erblasser selbst, nachdem er gestorben und auferstanden ist, nun als der lebendige Herr verwaltet, der tot war und lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Owen treibt die Logik zu ihrer seelsorgerlichen Spitze, wenn Christi Tod der Tod eines Erblassers war, dann trägt jede Verheißung des Evangeliums die Kraft eines letzten Willens, den kein Gerichtshof im Himmel oder auf Erden umstoßen kann. Die Sicherheit des Gläubigen ruht nicht auf der Stärke seines Glaubens, sondern auf dem unabänderlichen Testament eines Erblassers, der nicht noch einmal sterben kann. Francis Turretin, der Genfer Theologe, dessen Institutio Theologiae Inctique. Die reformierte Orthodoxie des 17. Jahrhunderts wie kein zweites Werk systematisch zusammenfasste, hat in seinem Locus über den Bund die testamentarische Sprache mit einer Genauigkeit behandelt, die auch nach drei Jahrhunderten nicht an Schärfe verloren hat. Turretin unterscheidet zwischen dem Bund der Gnade, sofern er zwischen dem Vater und dem Sohn als dem Mittler geschlossen wurde, und dem Bund der Gnade, sofern er in der Zeit den Auserwählten zugewendet wird. Im ersten Sinne ist der Bund ein eigentlicher Bund mit gegenseitigen Verpflichtungen, der Vater verheißt dem Sohn ein Volk, der Sohn verpflichtet sich, für dieses Volk Gehorsam und Genugtuung zu leisten. Im zweiten Sinne aber ist der Bund ein Testament, eine freie Zuwendung von Gütern an unwürdige Erben. Turretin betont, dass diese doppelte Bedeutung kein sprachlicher Zufall ist, sondern eine theologische Vorsehung. Der Heilige Geist wählte ein Wort, das beide Sinne tragen kann, weil die Wirklichkeit selbst beide erfordert. Der ewige Ratschluss zwischen Vater und Sohn verlangte die bundesgemäße Sprache. Die freie Zuwendung seiner Früchte an Sünder verlangte die testamentarische Sprache. Das eine Wort hält zusammen, was kein einzelnes deutsches Wort fassen kann, die souveräne Vorkehrung, durch die die Erlösung vollbracht wurde, und die gnädige Weise, in der sie empfangen wird. Gerhardus Voss, der große biblische Theologe, dessen Blick für die geschichtlichen Linien der Schrift immer neue Ausblicke in vertraute Texte eröffnete, hebt die eschatologische Kraft des Testamentbegriffs hervor. Ein Testament, so Voss, ist seinem Wesen nach vorwärts gerichtet. Es wird in der Gegenwart aufgesetzt, aber seine Wohltaten werden in der Zukunft genossen, nach dem Tod des Erblassers. Die Heiligen des Alten Bundes lebten in der Spanne zwischen der Aufsetzung des Testaments und dem Tod des Erblassers. Sie hatten die Verheißungen, die Vorbilder, die Schatten, sie konnten das Testament gleichsam lesen und seinen Bestimmungen vertrauen. Aber sie konnten das Erbe nicht empfangen, weil der Erblasser noch nicht gestorben war. Das Blut von Stieren und Böcken konnte das Testament nicht in Kraft setzen, nur das Blut Christi konnte das. Darum sagt der Hebräerbrief, dass Christi Tod geschehen sei zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Die Sünden der alttestamentlichen Gläubigen wurden auf Kredit vergeben, sozusagen, auf die Kraft eines noch ausstehenden Todes hin, eines Testaments, das noch der Aktivierung harrte. Das Kreuz war der Augenblick, in dem alle jene Schuldscheine fällig wurden und vollständig bezahlt wurden. Die ganze Heilsgeschichte ist die Geschichte eines Testaments, das auf einen Tod wartete. Thomas Goodwin, einer der Westminster-Väter selbst, durchforscht die seelische und geistliche Logik des Testamentbegriffs mit einer Wärme, die den Gelehrten und den Seelsorger in ihm gleichermaßen zeigt. Goodwin beobachtet, dass ein Testament seinem innersten Wesen nach ein Werkzeug der Liebe ist. Ein Mensch macht ein Testament, weil er seine Begünstigten liebt und ihr Wohl über sein Scheiden hinaus will. Das Testament Christi ist der Ausdruck einer ewigen Liebe, die der Tod nicht auslöschen, sondern nur aktivieren konnte. Von diesem Ausgangspunkt her erschließt Goodwin eine Einsicht, die den Vergleich mit menschlichen Testamenten sprengt. Ein menschlicher Erblasser stirbt und bleibt tot, sein Wille wird von Testamentsvollstreckern verwaltet, die untauglich oder untreu sein mögen. Aber der göttliche Erblasser starb und stand wieder auf. Er verwaltet sein eigenes Testament. Er ist der Testamentsvollstrecker seines eigenen Willens. Jeden Segen, den er vermacht hat, Vergebung, Kindschaft, Heiligung, Bewahrung, Herrlichkeit, wendet er selbst seinen Erben durch seinen Geist zu. Die Sicherheit des Gläubigen gründet nicht in der Treue menschlicher Verwalter, sondern im lebendigen Herrn, der sein eigenes Werk vollendet. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne, deine Bibel mit testamentarischen Augen zu lesen. Die Heilige Schrift ist nicht nur eine Sammlung von Geboten, denen du gehorchen, und Beispielen, denen du folgen sollst. Sie ist ein Testament, eine Urkunde, in der ein sterbender Erblasser seinen Erben ein Erbe vermacht. Wenn du die Evangelien aufschlägst und von Christi Worten und Taten liest, so liest du die öffentliche Wirksamkeit des Erblassers in den Tagen vor seinem Tod, in denen er die Bestimmungen des letzten Willens erklärte, den er mit seinem Blut besiegeln sollte. Wenn du die Briefe der Apostel liest, so liest du den Rat der Testamentsvollstrecker, die er eingesetzt hat und die die Bestimmungen des Testaments auf das Leben der Erben anwenden. Wenn du die Verheißungen liest, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, so liest du keine unbestimmten Zusicherungen und keine frommen Wünsche. Du liest die Klauseln eines rechtsverbindlichen Testaments, durch den Tod rechtskräftig gemacht, unabänderlich durch keine Macht im Himmel oder auf Erden. Das verändert alles im Umgang mit dem Wort Gottes. Du trittst nicht an die Schrift heran wie ein Student an ein Lehrbuch oder ein Angestellter an eine Dienstanweisung. Du trittst an sie heran wie ein Erbe an ein Testament, um zu lesen, was dein ist, um zu verstehen, was dir vermacht wurde, und um in der Gewissheit zu leben, dass jede Verheißung, die du darin findest, so gewiss ist wie der Tod, der sie besiegelt hat. Zweitens, verankere deine Heilsgewissheit im Tod des Erblassers, nicht in der Stärke deines Glaubens. Es ist eine immer wiederkehrende Versuchung des gläubigen Herzens, nach innen zu blicken, um Beweise seines Standes vor Gott zu finden. Wir fragen uns, glaube ich stark genug? Bereue ich tief genug? Liebe ich Christus innig genug? Und weil die Antwort auf jede dieser Fragen eine Abwandlung von nicht genug her, bei weitem nicht genug ist, wanken und zweifeln und fürchten wir uns. Aber der testamentarische Charakter des Gnadenbundes beantwortet diese endlose, erschöpfende Innenschau mit einer einzigen, entscheidenden Wahrheit. Die Gültigkeit eines Testaments hängt nicht von der Würdigkeit des Erben ab. Sie hängt vom Tod des Erblassers ab. Dein Erbe ist nicht gesichert durch die Festigkeit deines Griffs auf Christus, sondern durch die Wirklichkeit des Todes Christi für dich. Eine zitternde Hand, die eine Gabe empfängt, besitzt sie so wahrhaftig wie eine feste Hand. Ein schwacher Glaube an einen starken Heiland rettet so gewiss wie ein starker Glaube, denn die rettende Kraft liegt nicht im Glauben, sondern im Heiland. Owen, dessen seelsorgerliche Weisheit nirgends deutlicher zutage tritt als hier, rät den Gläubigen, aufzuhören, ihren Glauben zu messen und anzufangen, auf das Kreuz zu blicken. Der Tod, der das Testament in Kraft gesetzt hat, ist eine objektive, geschichtliche, unabänderliche Tatsache. Die Frage lautet nicht, fühle ich mich gerettet, sondern, ist Christus gestorben? Und er ist gestorben. Drittens, lebe in der Freiheit eines Erben, nicht in der Angst eines auf Bewährung Entlassenen. Es gibt eine Art christlichen Lebens, die das Christenleben wie eine zweite Probezeit behandelt, wie einen neuen Bund der Werke, in dem die endgültige Rettung von der Treue des Gläubigen abhängt und nicht von der Treue Christi. Jedes Straucheln wird zur potenziellen Katastrophe. Jede Zeit geistlicher Dürre beschwört das Gespenst der verlorenen Seligkeit herauf. Jede Sünde droht, das Erbe zunichte zu machen. Aber das Testament Christi lässt solche Ängste nicht zu. Ein Testament ist unwiderruflich. Wenn der Erblasser gestorben ist, gehört das Erbe den Erben von Rechts wegen, und kein Versagen ihrerseits, keine Sünde, keine Schwäche, kein Zurückweichen kann umstoßen, was der Tod besiegelt hat. Das ist keine Einladung zur Zügellosigkeit, es ist der Tod der Zügellosigkeit. Denn wer weiß, wie viel ihm vergeben wurde, liebt viel. Aber es ist auch der Tod der Verzweiflung, denn wer weiß, dass sein Erbe vom Tod eines anderen abhängt, kann seinen eigenen Fehlern ins Auge sehen, ohne zu fürchten, alles verwirkt zu haben. Du stehst nicht auf Bewährung. Der Erblasser ist gestorben. Das Testament ist in Kraft. Das Erbe ist dein. Lebe also nicht wie ein Knecht, der sich seinen Lohn verdienen muss, sondern wie ein Sohn, der das ganze Gut schon besitzt. Dein Gehorsam sei die frohe, freie, dankbare Antwort eines Erben, nicht die ängstliche, berechnende Selbstabsicherung eines Tagelöhners. Viertens, lass die Gewissheit des Erbes dich durch jede Anfechtung tragen. Petrus sagt, das Erbe sei aufbewahrt im Himmel für euch, und das Verb steht imperfekt, es ist hinterlegt worden und bleibt hinterlegt, bewacht durch die Macht Gottes. Jeder irdische Schatz ist verwundbar. Märkte brechen ein. Diebe brechen ein und stehlen. Motten und Rost zerstören. Der Tod entreißt uns alles, was wir angehäuft haben. Aber das Erbe, das der Tod des Erblassers vermacht hat, liegt jenseits der Reichweite jedes Feindes, jenseits wirtschaftlichen Zusammenbruchs, jenseits politischer Erschütterungen, jenseits der Bosheit Satans, jenseits des Todes selbst. Wenn deine Gesundheit versagt, hält das Erbe. Wenn deine Beziehungen zerbrechen, hält das Erbe. Wenn dein Dienst wenig sichtbare Frucht trägt, hält das Erbe. Wenn du am Grab eines Menschen stehst, den du liebst, hält das Erbe. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die Bürgschaft, die Anzahlung, die erste Rate, der unwiderlegbare Beweis, dass das volle Erbe ausgeliefert wird. Der Erblasser, der starb, lebt nun, und weil er lebt, werden auch seine Erben leben. Diese Wahrheit sei der Ballast in deinem Kiel, wenn die Stürme kommen. Sie werden kommen. Aber das Erbe wird nicht scheitern. Fünftens, vergiss nie, dass der Erblasser lebt. Hier zerbricht der Vergleich mit menschlichen Testamenten, und das Zerbrechen ist das Evangelium. Ein menschlicher Erblasser stirbt und bleibt tot, sein Testament wird von anderen verwaltet, die untüchtig oder ungetreu sein mögen. Aber der göttliche Erblasser starb und stand auf. Er verwaltet sein eigenes Testament. Er ist der Testamentsvollstrecker seines eigenen Willens. Jeden Segen, den er vermacht hat, Vergebung, Kindschaft, Heiligung, Bewahrung, Herrlichkeit, wendet er selbst seinen Erben zu. Er ist kein ferner Wohltäter, dessen Andenken wir pflegen. Er ist der lebendige Herr, der an deiner Seite geht, durch sein Wort zu dir spricht, dich an seinem Tisch nährt, für dich zur Rechten des Vaters eintritt und eines Tages wiederkommen wird, um dich in den vollen Besitz all dessen zu bringen, was das Testament verhieß. Die Hände, die durchbohrt wurden, um das Testament zu unterschreiben, sind die Hände, die dich jetzt halten. Niemand kann dich aus diesen Händen reißen. Das Erbe umfasst einen neuen Himmel und eine neue Erde, einen auferstandenen Leib, der seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet ist, die beseligende Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht, eine Ewigkeit der Freude, die niemals altern wird. Aber das Erbe, so unermesslich es ist, ist nicht die höchste Gabe. Die höchste Gabe ist der Erblasser selbst. Er ist das Erbe. Ihn zu haben, heißt alles zu haben. Sechstens, die testamentarische Sprache bewahrt dich vor zwei Abgründen, die zu beiden Seiten des schmalen Weges lauern. Der eine Abgrund ist die römische Messe, die das einmalige Opfer Christi durch ihre Wiederholung entwertet. Ein Testament tritt einmal in Kraft und kann nicht neu vollzogen werden. Der andere Abgrund ist die Schwärmerei, die das Wort gering achtet und das Heil in inneren Erfahrungen sucht. Aber ein Testament ist eine schriftliche Urkunde, ein geschriebenes Dokument, dessen Bestimmungen öffentlich und überprüfbar sind. Gott hat das Seine getan und schriftlich niedergelegt. Er begegnet dir nicht in den Nebeln deines Inneren, sondern in den klaren Sätzen seines Wortes, im Wasser der Taufe, in Brot und Wein des Abendmahls. Das Abendmahl selbst ist das Bundesmahl, in dem der erhöhte Christus sich selbst als Speise gibt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wenn du am Tisch des Herrn sitzt, feierst du das Testament, das durch den Tod des Erblassers in Kraft getreten ist, und du nimmst zeichenhaft vorweg, was dir der Erblasser vermacht hat. Der Glaube klammert sich nicht an ein ungeschriebenes Gefühl, sondern an ein geschriebenes Testament, das mit Blut besiegelt ist. Niemand kann hinzufügen. Niemand kann wegnehmen. Das Testament ist geschlossen. Der Erblasser ist gestorben. Das Erbe ist sicher. Gebet. Herr Jesus Christus, du Mittler des Neuen Testaments und du Erblasser, dessen Tod ihm ewige Gültigkeit verliehen hat, wir beugen uns vor dir mit Herzen, die zu klein sind, das Wunder zu fassen, das du vollbracht hast. Du bist nicht gekommen, um dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du nahmst den Kelch in der Nacht deines Verrats und nanntest ihn das Neue Testament in deinem Blut, und am Morgen danach gossest du dieses Blut am Kreuz aus und besiegeltest mit deinem Tod jede Verheißung, die du gegeben hattest. Wir preisen dich, dass das Testament nun in Kraft ist, unwiderruflich und unabänderlich, und dass jeder Segen, den es enthält, uns von Rechts wegen gehört durch deine testamentarische Verfügung. Wir bekennen, Herr, dass wir zu oft als Bettler gelebt haben, während wir doch Erben sind. Wir haben Verheißungen angezweifelt, die mit Blut besiegelt sind. Wir haben auf die Schwachheit unseres eigenen Glaubens geblickt statt auf die Gewissheit deines Todes. Wir haben den Anklagen des Feindes und der Schuld unseres eigenen Gewissens erlaubt, das Zeugnis des Geistes zu übertönen, der bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und Miterben Christi. Vergib die Kleinheit unseres Glaubens und weite unsere Herzen, die Fülle dessen zu empfangen, was du uns vermacht hast. Lehre uns, als solche zu leben, die ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe besitzen, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Wenn Anfechtungen auf uns drücken, erinnere uns daran, dass das Erbe hält. Wenn Sünden uns anklagen, erinnere uns daran, dass der Erblasser gestorben ist und das Testament nicht aufgehoben werden kann. Wenn der Tod sich nähert, erinnere uns daran, dass der Erblasser, der starb, nun lebt und hingegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten, damit, wo er ist, auch wir sein. Gib uns Gnade, das, was du uns in diesem gegenwärtigen Leben anvertraut hast, als treue Haushalter zu verwalten, nicht an irdischen Schätzen zu hängen, die vergehen, sondern sie lose zu halten und zu deiner Ehre zu gebrauchen, im Wissen, dass der wahre Reichtum uns in deiner Gegenwart erwartet. Mache uns zu fröhlichen Gebern, zu freudigen Dienern und zu geduldigen Leidenden, denn das Erbe, das kommen wird, wiegt die leichten und kurzen Bedrängnisse dieser gegenwärtigen Zeit bei weitem auf. Wir bitten dich für jene, die dem Testament der Gnade noch fremd sind, die nie zum Erblasser geflohen sind als zu ihrer Zuflucht, die durch eigene Werke zu verdienen suchen, was nur durch den Glauben empfangen werden kann. Du gesegneter Geist, dessen Amt es ist, zu nehmen, was Christi ist, und es den Menschen zu zeigen, öffne blinde Augen, erwecke tote Seelen. Zeige ihnen, dass das Testament besiegelt, das Erbe bereitet und der Erblasser willig ist und nichts von ihnen gefordert wird, als dass sie empfangen, was Christus erkauft hat. Bringe uns endlich mit allen Erlösten aller Zeitalter zu jenem Tag, an dem der Glaube dem Schauen weichen wird und die Hoffnung dem Besitz. Dann werden wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht, den Erblasser, der für uns starb und für uns lebt, und wir werden eingehen in die Freude unseres Herrn, nicht als Fremde, die aus Nachsicht zugelassen werden, sondern als Erben, die in ihr eigenes Erbe eintreten, erkauft durch Blut, verheißen aus Gnade und ausgeliefert durch die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Komm, Herr Jesus. Amen.